Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Sascha Lange.
Und wir sprechen heute über Depeche Mode als Liveband. Herr Lange, Popper oder Punk?
Weder noch.
Und Depeche Mode auch nicht, ne? Wo verorten Sie denn Depeche Mode?
Schubladen, das ist natürlich immer so ein Ding. Also Depeche Mode sind natürlich keine wirklichen Punks gewesen. Aber das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie definiert man Punk? Also wenn man unter Punk versteht, dieses Do-It-Yourself-Ding. Also einfach zu sagen, ich will Musik machen, also bin ich jetzt Musiker und alles ein bisschen selber in die Hand nehmen. Das hat natürlich schon viel mit Depeche Mode zu tun. Und in der Hinsicht sind sie dann auch schon wieder Punks, auch wenn sie eben keine so wie die Sex Pistols waren, sondern eben mehr elektronische Punks.
Depeche Mode Live, das ist bereits der dritte Bildband, den Sie zusammen mit Dennis Burmeister der Band gewidmet haben. Es scheint so, als sei die Band Ihr Lebenswerk.
Nein, nicht unbedingt. Das sind vielleicht die bekanntesten Bücher, die ich mitgeschrieben habe, aber generell beschäftige ich mich eigentlich schon mit noch viel mehr Themen. Wobei aber gerade so Jugendkulturen im 20. Jahrhundert für mich als Historiker schon immer sehr spannend waren und mich eigentlich auch die letzten 25 Jahre begleiten. Aber Depeche Mode ist da nur eine Band von mehreren Themenkomplexen für mich.
Schildern Sie doch mal ein besonderes Konzerterlebnis.
Natürlich ist für mich das eindrucksvollste Konzert das am 7. März 1988 in Ost-Berlin gewesen, als die Band das einzige Mal hinter den Eisernen Vorhang nach Ostdeutschland kam und ich über eine nicht gerade preiswerte Karte über den Schwarzmarkt an diesem Konzert teilnehmen konnte, damals als 15-, 16-jähriger Teenager. Das war schon was ganz Besonderes, weil die Band ja da gerade auf einem ihrer ersten Höhepunkte in der Bandkarriere gewesen ist und man dann diese Band auch noch live im Osten sehen konnte. Das hatte was außerordentlich Exotisches. Ja, das vergesse ich meinen Lebtag natürlich nicht.
Und Sie waren damit nicht alleine. Für viele Jugendliche in den letzten Jahren der DDR war Depeche Mode sehr wichtig. Woran liegt das?
Depeche Mode war eine Band, die so ein Gesamtpaket geboten hatte. Sie hat in den 80er Jahren eine Musik gemacht, die auf der Höhe der Zeit war, von den Kompositionen, von den ausgefeilten Sampletechniken. Und sie haben darüber hinaus, sie waren wie so eine Gang, die hatten so ein Outfit, aber sie waren auch individuell. Also sie sahen nicht alle vier nur gleich aus, sondern man konnte da so verschiedene Role Models herausnehmen. Und deswegen haben sowohl damals Mädchen als auch Jungs ihr Lieblingsbandmitglied gefunden und so haben sie sich dann angezogen und so frisiert. Und das hat halt eine große Identifikation geschaffen, die eben auch über die Jahrzehnte weiter anhält.
Eine Identifikation, die ja auch bis heute hält. Und ich frage mich auch gerade hinsichtlich Ihres Buches, ist diese Faszination pure Nostalgie, der Wunsch noch einmal in die Jugend in den 80ern zurückgebeamt zu werden, oder haben Sie über die Jahre auch etwas Neues daraus geschöpft?
Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Das muss jeder quasi selber entscheiden. Wir haben uns ja mit Depeche Mode Live, mit dem Buch, was jetzt erschienen ist, nochmal so die Aufgabe gestellt, wir wollen die Bandgeschichte anhand der Tourneen nachzeichnen mit Live-Fotos, mit Backstage-Bildern, mit Interviews, mit Zeitzeugen, und das soll halt den Leuten die Möglichkeit geben, eben auch nochmal selber nachzuzeichnen, so bei welchen Touren war ich damals dabei und wie sah das damals aus und wie hat sich die Zeit geändert und wie ist man selber auch mit der Band gewachsen, denn wir sind ja quasi brandaktuell bis 2023, also jetzt bis zur aktuellen Tour, haben wir Bilder drin von 1980. Und ja, ob das jetzt für die Leute nun pure Nostalgie ist, sich da nochmal hineinzuversetzen, darüber kann ich nur spekulieren. Also für mich ist es natürlich pure Nostalgie, das kann ich schon mal sagen.
Ja, und wenn ich das jetzt vergleiche, was Sie geschrieben haben, also diese ersten öffentlichen Proben und Auftritte mit billigem Equipment bei Geburtstagsfeten vor ein paar schlecht gekleideten britischen Teenagern, das ist ja ein ziemlich starker Kontrast zu den Stadientourneen, die ja auch immer noch derzeit stattfinden. Brauchen wir vielleicht wieder mehr von dieser Ernüchterung im Umgang mit Musikgrößen wie Depeche Mode?
Die Ernüchterung ist da, glaube ich, fehl am Platz. Es gibt unfassbar viele Bands heutzutage und es ist ja über Spotify, YouTube und all diese Plattformen, Bandcamp und so weiter, kann man sich quasi minütlich mit neuen Bands versorgen. Das ist halt auch dem Zeitgeist geschuldet. Die Musiklandschaft unserer Zeit ist halt einfach eine andere als die in den 80er Jahren. In den 80er Jahren, auch durch die Limitierung, dass eben Musikjournalisten entschieden haben, über welche Bands sie schreiben, und die anderen Bands waren dann halt nicht bekannt, war das nochmal was anderes, auch was im Musikfernsehen damals lief. Es war ja alles limitiert. Das hatte natürlich auch den Vorteil, dass es teilweise quasi eine Qualitätsauslese gab. Auf der anderen Seite sind natürlich auch sehr gute Bands dann auf der Strecke geblieben, weil sie eben nicht irgendwo einen Fürsprecher in irgendeiner Redaktion gehabt haben oder bei dem großen Plattenlabel. Und auf der anderen Seite, und da bin ich wieder bei der Nostalgie, hat das natürlich auch seinen Vorteil gehabt, dass man eben nicht pausenlos mit neuen Dingen überschüttet worden ist, sondern dass eben, und das war glaube ich eben nur in den 80ern und noch ein bisschen in den 90ern mit MTV möglich, dass eben wirkliche Superstars kreiert werden konnten. Und Depeche Mode ist eben so eine Band wie auch U2, die ja quasi aus den 80ern kommt und die eben bis heute noch diesen Status hat, auch selbst Metallica wäre ja auch in dem Zusammenhang zu nennen. Da gibt es halt nicht mehr viele, und wenn man jetzt dran denkt, so wer füllt heute noch große Stadien, da sind wir noch bei Coldplay, und aber von den Bands, die so in den letzten 10 Jahren irgendwie Musik gemacht haben, da gibt es eben nicht mehr so die großen Superstars. Möglicherweise geht da auch ein Zeitalter zu Ende.
Jeder kennt die eine Konzertkarte oder sogar eine von Bier verklebte Setlist. Sie haben für diesen Band allerdings 400 Seiten voller Fanerinnerungen gesammelt und Interviews mit Weggefährten der Band geführt. Gab es ein Artefakt oder eine Anekdote, die Sie bei der Recherche besonders beeindruckt oder überrascht haben?
Ja, das sind natürlich sehr, sehr viele Dinge. Also interessant fand ich gerade so in der Anfangszeit, so 1980, 81, mit was für damals ebenfalls noch relativ unbekannten Künstlern die Depeche Mode mal in irgendeinem kleinen Club in London und Umgebung aufgetreten sind. Also dass die zum Beispiel mal Konzert mit Softcell gemacht haben, mit Ultravox, mit Anne Clark haben sie zusammen auf einer Bühne gestanden und diese Dinge. Und das ist natürlich dann schon so ein Aha-Effekt, wo man denkt, ach schön, sind die sich schon mal über den Weg gelaufen. Und natürlich dann auch die Interviews mit Carsten Jahnke, der große Konzertveranstalter aus Hamburg, der damals Depeche Mode nach Westdeutschland geholt hat. Mit seiner Kollegin Gabi Meyer hatten wir ein sehr schönes Interview geführt, und wo dann Gabi Meyer uns erzählt hat, als 1984 bei einem Konzert an einem Nachmittag eine Synthesizer kaputt ging, was die dann unternommen haben im Vor-Internet, im Vor-Handy-Zeitalter, um noch Ersatz zu schaffen. Das sind dann wirklich sehr schöne Geschichten, über die wir dann auch sehr geschmunzelt haben, so, weil man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass Dinge so aufwendig sind, aber am Ende dann trotzdem zum Erfolg führen.
Sie waren ja bereits vor einem guten Jahr hier in der Sendung. Der Anlass war ein eher betrüblicher, nämlich der Tod von Depeche Mode-Mitglied Andy Fletcher. Multiinstrumentalist Martin Gore und Sänger Dave Grahan haben zu zweit weitergemacht und sind auch derzeit zu zweit auf Tour mit dem für Fletcher posthum erschienenen Album Memento Mori. Wie groß war rückblickend dieser Einschnitt, der Tod von Fletcher?
Ja, das ist natürlich ein riesiger Einschnitt, weil Andy Fletcher ist ja nun Schulfreund von Martin Gore gewesen, und er gehörte halt von Anfang an zu dieser Band, die ja auch nicht nur eine Band war, sondern eben auch eine Gang. Das ist ja auch das, was die Leute bis heute daran fasziniert, dass es eben trotz der unterschiedlichen Charaktere und auch der Probleme, die man so auf menschlicher Basis immer mal solchen Teams und solchen Gangs hat, dass man aber trotzdem irgendwie dazugehört. Und das Schöne an Andy Fletcher oder das Interessante ist ja auch, er selber war ja nie ein großer Musiker, also weder live noch im Studio. Er hat, wenn man das denn jetzt so nüchtern abrechnen will, also einen relativ wenigen kreativen Beitrag an der Musik gehabt. Aber nicht desto trotz war er eben unverzichtbar für diese Band, weil er eben zu dieser Gang gehörte, weil er eben auch die Leute zusammengehalten hatte, zwischen Dave und Martin vermittelt hatte. Und das ist eben auch das, was eben so das Schöne so an dieser Band war und ist, so dass sie eben alles geteilt haben und dass es eben nicht darum geht, dass man möglichst viel für diese Band irgendwie abrechenbar leistet, sondern man gehört einfach dazu. Und deswegen, auch wenn allen klar war, dass Andy live nur sehr wenig gespielt hat oder auf seinem Synthesizer, fehlt er dennoch jetzt so, weil es eben auch noch eine menschliche Komponente hat. Es geht eben nicht nur darum, ein Musiker, der wie so ein Söldner auf der Bühne steht und spielt, und wenn er nicht dabei ist, dann wird er eben von jemandem ersetzt, ist egal, Hauptsache die Musik spielt, sondern er gehört einfach mit dazu. Er ist Teil dieser Depeche Mode-Familie, und deswegen ist sein Verlust eben auch so bitter.
Letzte Frage, wird es einen vierten Depeche Mode Band geben?
Nicht von Dennis Burmeister und mir. Wir haben jetzt alles erzählt. Wir haben ja nun, das ist ja sozusagen so eine Trilogie. Das erste war Depeche Mode Monuments. Da haben wir uns mit den Studioalben beschäftigt. Wir haben eine Werkschau der Band veranstaltet. Mit Behind the Wall, Depeche Mode Fankultur in der DDR, haben wir die besondere Fanliebe ostdeutscher Fans beschrieben, wie das war in den 80er Jahren. Quasi wie die Musik über die Mauer geschwappt ist. Und mit Depeche Mode Live gehen wir mit der Band nochmal auf Tour von 1980 bis 23. Und damit haben wir alles erzählt. Es gibt ja auch noch viele andere schöne Bands, über die man Bücher machen könnte oder andere Themen. Das reicht von unserer Seite aus.
Der Corso-Podcast war das mit Kolja Unger und
Sascha Lange.
Wir bedanken uns, empfehlen natürlich weiter auch zu Depeche Mode zu gehen, auch nach 40 Jahren noch. Den Corso-Podcast finden Sie natürlich in der DLF-Audiothek-App. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.